Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In Wales, in Italien und in Frankreich starten am Samstag die Six Nations, das Turnier der besten sechs europäischen Nationen, quasi die Europameisterschaft. Und wir auf meinsportradio.de werden euch darüber immer informieren, und zwar jetzt mit der Vorschau und dann nach jedem Spieltag mit den Zusammenfassungen der Spiele. Und das machen wir mit unserem Experten, mit Donal Peoples. Hallo Donal.
Hi Andreas.
Donal, wir wollen hier in dieser Vorschau mal auf die Teams so ein bisschen gucken, wie sie im letzten Jahr abgeschnitten haben, beziehungsweise wie sie jetzt zu dieser Six Nations dann kommen. Wir haben über die Historie schon in einem anderen Teil gesprochen, den könnt ihr euch auch anhören. Wenn ihr in die Sportshow von meinsportradio.de als Podcast abonniert habt, könnt ihr diese Folge dann auch noch hören. Jetzt wollen wir mal auf die Teams eingehen. Die letzten beiden Jahre hat England gewonnen. Seit 2017 wird mit Bonuspunkten gespielt. Das heißt, wenn ein Team mehr als vier Versuche legt, gibt es einen Bonuspunkt. Und wenn das unterlegene Team innerhalb von sieben Punkten bleibt, gibt es auch einen Bonuspunkt. Die Engländer haben letztes Jahr gewonnen, haben vorletztes Jahr gewonnen. Sind sie dieses Jahr auch der große Favorit?
Ja, genau. Sie sind auf jeden Fall der große Favorit. Also mit Eddie Jones als Trainer sind sie super aufgestellt. Die haben es gezeigt in den letzten Jahren. Die haben einfach mal von den Mengen an Spielern, was sie im Kader haben, einfach große Auswahl. Einzige so kleines Häkchen, was ich noch dazu zeichnen würde, ist, dass sie dieses Jahr quasi die Mannschaft sind, die am, würde ich mal sagen, schlechtesten von dem Lions Tour profitiert haben, sozusagen. Ganz viele von den Spielern, die halt quasi bei den Lions waren, für England, also für das Auswahl. Mannschaft, aber die englische Spieler, die dabei waren, sind jetzt gerade irgendwie sehr erschöpft, beziehungsweise auch viel verletzt. Das heißt, dass Eddie Jones muss halt auf einige Spieler verzichten, und ich habe letztens gelesen, das heißt, über 15 Leute sind, die quasi nicht mal zur Verfügung stehen für diese Six Nations, erstmal für die ersten Wochenenden. Favoritrolle haben sie auf jeden Fall, aber sie wären noch stärker Favoriten, wenn quasi die alle Spieler zur Verfügung hätten.
Die Lions Tour, das musst du gerade nochmal erklären, ist die Tour der besten britischen Rugby-Spieler dann in Australien, Neuseeland.
Britisch und irische Rugby-Spieler.
Britisch und irisch, genau.
Genau, ja. Muss ich halt dazu sagen.
Das wurde Anfang des Jahres durchgeführt.
Genau, und das Problem ist halt, glaube ich, dass das Saison dann letzten Endes von letzter Saison dann quasi in die Länge gezogen wird. Dann ist die Pause, hat im Sommer etwas kürzer. Und die englischen Spieler, im Gegensatz zum Beispiel zu irischen Spielern, die oft geschönt werden durch diesen Protokoll von der irischen Nationalmannschaft, die englischen Spieler spielen extrem viele Spiele für die Clubmannschaften. Heißt, dass sie quasi letzten Endes direkt quasi in den Saison gestartet haben, ohne einen wirklichen starken Preseason gehabt zu haben. Und da jemand wie besonders Billy Villapola hat auch sich beklagt, so quasi, dass die Lage von professionellen Rugby-Spielern in England relativ schwierig ist, weil viel Leistung wird von denen gewollt, aber letzten Endes haben die nicht viel Ruhephasen oder viel Pausen. Im Gegensatz haben manche anderen, so wie in Irland zum Beispiel, gibt es halt so ein Protokoll, der quasi die Spieler schönt, dass sie halt nicht jede Woche halt da für die Clubmannschaften spielen müssen. Und das gibt es halt in England nicht, weil es halt wirklich stark professionalisiert und von Geld getrieben ist letzten Endes, wo halt dann die Top-Spieler müssen halt letzten Endes jede Woche spielen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wie dann jetzt heutzutage viele jetzt noch verletzt sind für die Six Nations von England.
Du hast Billy Vunipola schon angesprochen, Nathan Hughes ist ein anderer, Elliot Daly ist ein dritter. Die drei sind auf jeden Fall verletzt, werden nicht dabei sein können bei der Six Nations. Aber ansonsten scheint das Team trotzdem gut aufgestellt zu sein und auf jeden Fall mit die Favoritenrolle zu haben. Wer sind denn die Stars der englischen Mannschaft? Auf wen sollten die Fans achten, wenn sie sich jetzt die Six Nations anschauen?
Genau, also der Schlüsselspieler oder der großen Star, würde ich halt sagen, ist Owen Farrell. Der ist halt quasi Verbinder oder kann auch auf Innen spielen. Wo er halt dann jetzt spielen wird, wissen wir halt noch nicht. Aber der ist wirklich der Topspieler. Das ist der Sohn von der Assistant Coach von Irland, witzigerweise. Also Owen Farrell ist auf jeden Fall, glaube ich mal, der Starspieler von England in der Hintermannschaft auf jeden Fall. Und im Sturm würde ich halt sagen, sind einige, also Marco Vunipola ist halt ein super starker Spieler, der spielt halt als Loosehead Prop, also Nummer 1 für England. Es ist ein extrem starker Spieler, über 80 Minuten. Der kann halt mal wirklich Top-Leistung hat bringen. Sein Bruder, also Billy Vonopoulos, hat da verletzt, aber wäre auch so ein Kandidat. Aber normalerweise, die sind so wirklich Riesentypen, die wirklich so Wrecking Balls sind halt durch die Mannschaft und können wirklich Top-Leistung bringen. Also für mich im Sturm auf jeden Fall Marco Vonopoulos und im Hintermannschaft Owen Farrell, der hat quasi die Kicks im Goal macht und wirklich das Spiel lenkt, weil er auf der Position vom Verbinder dann auch verspielt.
Kommt den Engländern so ein bisschen der Spielplan auch entgegen, dass sie gleich das erste Spiel, wo die Mannschaft vielleicht noch nicht so ganz eingespielt ist, dann es nach Italien geht, die nachweislich wohl die schwächste Mannschaft in den Six Nations sind?
Ja, ich glaube, also viele Leute sagen, das hat dieses Six Nations Turnier werden oft gewonnen von Leuten, die wirklich so einen guten Lauf haben und wirklich, dass die Engländer gleich mit den vermeintlich schwächsten Gegner hat anfangen dürfen, können die halt wirklich einen Lauf anfangen, also starten die gleich gegen Italien und dann haben sie wirklich, also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wahrscheinlich so ein Spiel gewonnen hinter sich, dann können sie wirklich diesen Rhythm halt aufbauen und dann kann man immer sehen, was rauskommt. Also immer dieses schöne, ja, Konsistenz, also Konsistenz falsch wurde, aber so irgendwie so ein wirklich Spielfluss zustande kommt und dass sie halt Woche auf Woche dann aufbauen können. Das wird für England gut tun, besonders wenn die halt so mit einem Spiel anfangen.
Zweiter im letzten Jahr, und da verlassen wir jetzt so ein bisschen die Objektivität, weil Donald ist Ire, ist Irland letztes Jahr geworden. 3 Siege, 2 Niederlagen, ein positives Punkteverhältnis, plus 49 Punkte hatten sie. Sie sind zusammen mit Frankreich und Schottland beide mit 14 Punkten eingelaufen, aber sie haben halt gegen Italien letztes Jahr einen ganz klaren Sieg gehabt mit 63-10. Wie traust du oder was traust du Irland in diesem Jahr zu? Sind sie die großen Konkurrenten der Engländer?
Ja, also das sind auf jeden Fall, also England und Irland, also meine Prognose wäre, werden halt um die, also Grand Slam spielen um 17. März. Ich glaube, es sind die zwei besten Mannschaften, von den Spielern her, von den Trainern her, glaube ich mal, beide besten Trainer. Letzten Endes mit Joe Smith für Irland und Eddie Jones für England sind wirklich sehr schlaue Köpfe als Trainers. Irland hat dann 2014 und 15 halt gewonnen und dann zweimal England 16 und 17. Ich glaube, da treffen sich einfach zwei sehr, sehr starke Mannschaften aufeinander. Dieses Jahr gibt es halt auf jeden Fall ganz viele neue, so, also Positionswechsel oder so in der irischen Mannschaft. Deshalb ist es immer noch so ein bisschen unbekannt, was halt so wer auf dem Platz läuft oder was sie halt auf den Platz bringen können. Aber ich habe selber eine große Hoffnung für Irland, dass sie halt einfach mal das eine oder andere neue Spieler kann sich halt vielleicht einfach gut präsentieren und wie wir gesagt haben, gut vorbereiten für die WM nächstes Jahr.
Ja, Irland hat alle drei Heimspiele hintereinander, am 10. Februar, am 24. Februar und am 10. März. Die Engländer haben nur zwei Heimspiele und das letzte Heimspiel ist am 17. März zu Hause gegen Irland. Ist das so ein bisschen das entscheidende Spiel? Also wenn du jetzt in die Glaskugel guckst, wird das für dich das entscheidende Spiel sein dieser Six Nations?
Ja, also ich würde schon auf jeden Fall Geld draufsetzen, dass das entscheidende Spiel sein wird. Also obwohl die anderen Mannschaften bestimmt starke Konkurrenten sein werden für England und Irland, glaube ich, es wäre halt eine Überraschung, wenn Irland und England halt nicht da auf dem letzten Spieltag für das Championship spielen würden.
Ja, also England gegen Irland am 17. März das letzte Spiel, beziehungsweise dann noch Wales gegen Frankreich, das allerletzte Spiel der Six Nations. Aber wir wollen nicht zu weit hinaus gucken. Wir müssen über den dritten Frankreich sprechen. Frankreich hatte ein turbulentes Jahr 2017 hinter sich. Sie haben sogar den Trainer entlassen und haben jetzt einen neuen Trainer. Und die französischen Rugby-Fans sind sich im Moment nicht so richtig einig, was man aus dieser Mannschaft machen soll. Ist Frankreich mitten im Umbruch? Ich meine, es sind nur noch 1,75 Jahre bis zur WM. Das wäre jetzt ein bisschen knapp bis zur WM. Was ist da los in Frankreich? Beziehungsweise was war letztes Jahr in Frankreich los? Weil die November-Tests waren wirklich grauslich und auch vorher hat man keine guten Ergebnisse gebracht.
Ja, genau. Also da war halt Guy Novers am Start. Ich habe mir das auch so lange so durchgelesen und verfolgt so die letzten 6 Monate oder besonders nach den November-Tests. Also viele haben gesagt, es ist halt doof, jetzt den Trainer noch beim Six Nations zu wechseln. Aber wenn man es schaut in weiterer Zukunft, also so auf die nächsten 1,5 Jahren, wenn man bei demselben Trainer geblieben wäre, ich glaube, die hätten mal auf jeden Fall die Ergebnis sagen können, dass in Six Nations Frankreich alles verlieren würde zum Beispiel. Und die haben einfach mal gesagt, okay, wir wollen halt aufbauen auf diesen Weltmeisterschaft in Japan in 2019 und deshalb den Trainerwechsel ist unbedingt nötig. Und auch kurz vor der Six Nations einfach den Trainer zu wechseln, ist halt nicht die optimale Vorbereitung. Aber ehrlich gesagt, schlechter werden könnte es halt nicht so. Ja. Das heißt aber, dass Frankreich wie immer so ein bisschen Überraschungspaket ist. Es ist schwer zu schätzen. Jacques Brunel ist halt ein sehr erfahrener Coach, besonders in den Six Nations natürlich, war er der Trainer von Italien und Trainer von Italien, wo die auch Frankreich geschlagen haben. Er hat auch jetzt zuletzt bei Bordeaux war er der Trainer, hat er kennt sich einfach mal aus mit den Jungs. Es ist halt nicht komplett aus dem Nix geholt als Trainer. Der hat sich entschieden für ganz viele junge, neue Talente. Also da hat er draufgesetzt. Der ein oder andere Erfahrene hat er so zurück aus der Kälte wieder reingeholt, auf jeden Fall mit zum Beispiel Morgan Parra, ein Super Nummer 9 von Clermont. Genau, aber im Rest der Fälle, wenn man hat das anschaut, den Kader, was er nominiert hat, die Menge an Appearances von der Spieleinsätzen für die französische Nationalmannschaft ist sehr, sehr gering, wenn man das gegenüber anderen Mannschaften stellt, also gegenüber den Wales oder so. Und da ist Frankreich setzt ein bisschen auf, meiner Meinung nach, so eher so einen längeren Plan. Bin mir halt nicht so sicher, ob das halt so profitabel sein wird für dieses Mal. Starke Mannschaften sind die können alle gut Rugby spielen. Wie gesagt, Morgan Parra wäre mein so kleiner Geheimtipp. Also er ist halt nicht so der schönste Spieler aller Zeiten, aber er ist ein ganz zuverlässiger Kicker, der verbindet, also als Nummer 9 verbindet wirklich gut deinen Stürmer und die Hintermannschaft sehr, sehr gut und kann halt die Mannschaft sehr, sehr gut führen. Also wenn er zum Einsatz kommt, was ich glaube, dass er machen würde, ich glaube, er wird von Anfang an auf 9 stehen. Ich glaube, da haben sie jemanden, der zum Beispiel diese jungen Typen hat, so ganz gut leiten kann, besonders im Sturm, die ein bisschen erfahrener Kopf hinter sich brauchen.
Ja, aber was 2011, ich habe sie 2011 im WM-Finale damals gegen Neuseeland gesehen und da waren sie wirklich ganz, ganz knapp an der WM oder an der Weltmeisterschaft. 2015 haben sie noch ein okayes Turnier gespielt. Was glaubst du, ist seit 2011 schiefgegangen im französischen Rugby, dass man im Moment so eine fiese Stimmung dort empfindet?
Ja, also es ist halt kein Riesengeheimnis. Frankreich hat einfach absichtlich drauf gesetzt, dass sie, sag ich mal, verzichten auf die Nationalmannschaft, desto mehr stecken die halt quasi in den Clubmannschaften halt rein. Also ich glaube, jeder, der ein bisschen Rugby verfolgt, hat in den Jahren seit, sag ich mal, 2010, wo Frankreich zuletzt gewonnen hat, kann man einfach sehen, dass Frankreich mehr und mehr in Mannschaften gesehen haben wir ein Business, also sozusagen wie Toulon oder jetzt auch Clermont oder Montpellier oder La Rochelle. Das sind Mannschaften, die wirklich so Weltstars zu sich holen, also Johnny Wilkinson oder Makito oder solche Leute, die halt wirklich alles gemacht haben mit Toulon, also mit Clubmannschaften. Und wenn man so ausländische Stars holt, zum Beispiel die ganze Toulon-Mannschaft war, glaube ich mal, hat Mathieu Bastreau war der einzige Franzose oder so. Wenn man so auf das setzt, dann dürfen halt die quasi die einheimischen Spieler hatten dann spielen die halt nicht mehr bei den Top-Mannschaften. Also ist, glaube ich mal, eine bewusste Entscheidung, weniger auf dieses Nationalmannschaft zu setzen. Und ich glaube, das, also du hast erwähnt, fiese Stimmung. Also diese Stimmung kommt dafür, dass die Franzosen sind halt so vom Publikum oder vom Volk her, stehen die komplett hinter die Mannschaft, aber wenn die Mannschaft einfach nur schlecht spielt, dann kommen halt auch die Buhrufe für die eigene Mannschaft. Und das muss man sehen, wirklich seit den letzten Jahren sind die immer weniger als Konkurrent wahrzunehmen, muss ich mal sagen.
Die Franzosen sind auf jeden Fall jetzt dieses Jahr wieder dabei, versuchen dann den dritten Platz aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Ob sie es schaffen, das bleibt noch die Frage.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Letztes Jahr ist Schottland Vierter geworden. Und bei Schottland habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Schotten werden vor dem Turnier wirklich immer ganz, ganz hoch gewettet. Und jeder sagt, ja, Mensch, dieses Jahr könnten sie dann wirklich wieder die Six Nations gewinnen. Wie ist es dieses Jahr? Letztes Jahr waren sie Vierter, punktgleich mit Irland und Frankreich, aber auch wieder nur Vierter. Wie geht's dir dieses Jahr mit Schottland?
Genau, die haben eine mega gute Entscheidung gehabt damals. Sie haben so auf so einen Top-Trainer, Vern Cotter, gesetzt, der quasi sehr, sehr bekannt war aus dem französischen Rugby, aus Clermont. Und dann haben sie quasi eine gute Basis geschaffen. Und jetzt ist halt Gregor Townsend hat der Trainer, sehr, sehr bekannt durch Glasgow, und setzt halt auf die Spieler, hat eine sehr schöne Spielart und Weise, hat letzten Endes aufgebaut und einfach mal, glaube ich, mal jetzt die schottische Spieler gezeigt, dass wenn die wirklich hat schön spielen, dass es auch möglich ist zu gewinnen. Also die haben im November gegen Australien gewonnen. Da würde ich halt mal ein bisschen ein kleines Haken dran setzen, dass sie halt auch ein paar entscheidende gelbe oder rote Karten bekommen haben in Australien. Das hat vielleicht das Spiel auch beeinflusst. Aber letzten Endes, im Vergleich zu vor 5 Jahren, haben sie einfach eine Spielweise, der einfach schön ist anzusehen und wirklich was bringt. Und die setzen mehr auf dieses talentierte, jüngere Spieler, die wirklich hat was können, die sich bewiesen haben, so in den Clubmannschaften wie bei Glasgow etc. Und dass sie einfach von Talentpool einfach wirklich was haben.
Ja, die Schotten auf jeden Fall Platz 4. Können sie die Überraschung dieses Jahr schaffen und Erster werden?
Ich meine, Ich sehe es einfach nicht, wie Schottland hat zum Beispiel gegen England gewinnen soll. Also Schottland gegen Irland, ich glaube, das ist halt irgendwie von den Spielsystemen etwas ausgeglichener. England hat einfach mal so einen starken Sturm und ich bin der Meinung, dass Schottland nicht die stärkste Sturm hat. Also zusammen, als Paket sind sie halt sehr gut. Aber ich glaube, da hat England einfach mal Einzelheiten, einfach ein paar bessere Spieler. Und ich sehe das einfach nicht, wie Schottland England schlagen soll. Auch wenn es nur knapp ausgeht. Ich bin mir einfach nicht sicher, wie, wenn die halt das Turnier gewinnen wollen, dann müssen die halt wirklich die Top-Mannschaften schlagen. Und ich sehe, dass sie sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Würde wirklich nicht Geld draufsetzen, dass Schottland das dieses Jahr gewinnt. Also es wäre eine sehr große Überraschung. Also ich meine, zweite wäre halt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verbesserung für den. Also, dass sie halt sich aufbauen auf dem Weltmeisterschaft, das wäre super.
Schottland trifft in seinem ersten Spiel in Cardiff auf Wales. Danach das zweite Spiel wird zu Hause gegen Frankreich sein. Wales ist ein guter Stichpunkt. Die waren letztes Jahr Fünfter mit 10 Punkten. 2015 bei der WM haben sie damals England rausgeschmissen. Wir haben vorhin oder in einem anderen Teil schon drüber gesprochen, dass die beiden Prinzen damals auf der Tribüne waren, 2015, und Wales damals unter anderem mit Dan Biggar, ihrem Verbinder, damals eine wirklich super WM gespielt haben. Seitdem ist das Rugby in Wales auch nicht so richtig vorangekommen, möchte man meinen. Dan Biggar wird dieses Jahr wohl auch nicht dabei sein, auf jeden Fall nicht bei den ersten Spielen. Wie steht es um das walisische Rugby bestellt?
Genau, also ich glaube, du hast es schon da gut beschrieben. Also Wales hat so nachgelassen in den letzten Jahren und es liegt viel dran, dass der Trainer, also Warren Gatland, hat auf eine bestimmte Art und Weise von Rugby gesetzt. Die haben es Warren Ball genannt. Einfach mal, wo oft ist einfach mal diese Masse immer wieder so, sag mal, immer wieder der Center oder der Innenspieler einfach wieder auf den Kontakt schicken und vielleicht nochmal wide, also das Spiel in die Breite ziehen. Das Spiel hat sich aber meiner Meinung nach erweitert seitdem und er ist noch ein bisschen mit seinen Taktiken ein bisschen in der Vergangenheit. Da hat sich in der Zwischenzeit Irlands viel verbessert mit Joe Smith hat seit 2013 und dann mit England, mit Ezzie Jones einfach Spielweisen entdeckt oder ausgemacht, die einfach taktisch viel schlauer sind, taktisch viel besser sind und von den Spieler her, würde ich mal sagen, 1:1 Qualität bei Irland oder England besser ist als in Wales.
Ja, die Waliser, ich weiß noch, was du gesagt hast, sie in den Kontakt schicken. Ich weiß noch, bei der WM 2015 haben sie gegen Australien gespielt und waren zwischendurch mit 15 gegen 13 Spieler und haben es nicht geschafft, innerhalb von 5 Metern diesen Ball über die Mahllinie zu legen und haben dann das Spiel ja auch verloren gegen Australien. Ja. Ist das so ein bisschen das, dass sie immer knapp vor dem großen Sieg dann auch scheitern, die Waliser?
Das würde ich halt nachsagen. Also es gab wirklich in der Vergangenheit, wo die wirklich sehr, sehr große Spiele für sich entschieden haben. Wie gesagt, der Einfluss von dem Trainer ist meiner Meinung nach, hat es einfach so nachgelassen. Also das ist einfach mal eine Taktik oder so eine Art und Weise, der hat so ein bisschen in der Vergangenheit steckt. Jetzt ist es halt nicht mehr der also man hat es gesehen von Neuseeland, die sind nicht mehr die große, so massige Spieler, sondern die können halt alle sehr, sehr gut flink spielen. Und ich glaube, meiner Meinung nach setzt Wales immer noch so auf ein bisschen altmodisch und besonders hat mit so Spielern wie, wo fehlt wie Dan Bigger, also der ist wirklich eins von den Top-Verbindern, hat in North Hemisphere zumindest. Und wenn er fehlt, fehlt auf jeden Fall ein bisschen Kreativität. Der Abstieg zum nächsten Spieler, zum Beispiel Patchell oder so, ist halt zu groß. Also das hat so eine wichtige Spieler, der fehlt. Und das, was halt danach kommt, ist halt nicht mehr von der gleichen Qualität, meiner Meinung nach. Also vielleicht in einem ersten 15, aber der Qualität, also die Dichte von den Spielern, hat stark nachgelassen, meiner Meinung nach.
Ja, die Waliser auf jeden Fall jetzt dann wieder dabei. Letztes Jahr waren sie Fünfter, letztes Jahr Sechster und höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr wieder Sechster. Das ist Italien. Italien ist seit 2000 ja mit dabei in dieser Six Nations. Sie sind die großen Außenseiter. 2000 hatten sie einen überragenden Sieg, ich glaube damals gegen Schottland, als sie gerade in die Six Nations reingekommen waren. Aber seitdem hat sich nicht so richtig viel weiterentwickelt. Was fehlt dem italienischen Rugby, dass man so gar keine Chance im Moment mehr hat?
Also so eine lange Geschichte, dafür haben wir heute vielleicht nicht genug Zeit, aber es sind viele Probleme in italienischen Rugby. Die haben versucht, so italienische Clubmannschaften aufzubauen mit so einer Mischung aus einheimischen oder ausländischen Spielern, aber das ist halt irgendwie nicht so gut gelungen. Die Clubmannschaften sind wirklich nicht stärker geworden. Seitdem, die sind immer noch so ein bisschen die letzten in den Pro 14 zum Beispiel gewesen. Und das ist halt nicht so mit Erfolg gekrönt gewesen. Die hatten auch immer wieder so mal Glück, mal Pech mit den Trainer. Dieses Mal, also seit kurzem haben die aufgestellt auf Conor O'Shea und damaliger irischer Nationalspieler, ist jetzt ein super Trainer, vorher bei Harlequin sehr erfolgreich gewesen. Das ist halt ein guter Weg, aber mir fehlt diesen Grassroots-Rugby, also wirklich vom Boden auf das Aufbauen, also wirklich Rugby in Italien, es hat noch nicht stark genug verwurzelt, dass es halt große Talente so produziert. Und es ist immer mal wieder so ein Spieler wie Parisi oder so, aber man hat gesehen, dass er halt nicht jedes Jahr die Mannschaft alleine tragen kann. Also diese Grassroots-Rugby fehlt halt in Italien und ich glaube, das ist halt das Indikator dafür, dass es halt nicht im Großen und Ganzen in der Nationalmannschaft funktioniert.
Aber zurück auf 5 Teams würdest du auch nicht wollen in der Six Nations, für 5 Nations.
Nein, aber ich weiß nicht, ich würde halt die Wettbewerbsfähigkeit von Italien irgendwie stärken wollen. Ob das bedeutet, okay, ein Relegationsspiel oder ob das bedeutet, okay, vielleicht sollte man einfach mal irgendeinen Prozess entwickeln, wo halt Spieler von den jeweiligen Ländern hier müssen halt vielleicht Spieler an Italien abgeben, um die Clubmannschaften ein bisschen aufzubauen oder ob mehr irgendwie darauf gesetzt wird, um das Sport populärer zu machen. Ich glaube, das ist halt ein längeren Prozess, das nur zu sagen, okay, Italien rausmeißen und Georgien probieren. Ich glaube, das ist auch nicht die Lösung, weil Georgien ist nicht wettbewerbsfähig genug, um mit England, Irland, Frankreich, Wales und Schottland mitzuhalten, also auf Dauer.
Also die Six Nations sind ein bisschen Five Nations plus One mit Italien, aber trotzdem wird natürlich sehr, sehr viel Interesse auf den anderen Spielen liegen, beziehungsweise auf den Six Nations Spielen. Und jetzt kann ich dich nicht entlassen, Donald, ohne einen Tipp, wie das Ganze hier ausgehen wird.
Mein Herz sagt Irland, mein Kopf sagt England, aber wenn ich das Geld in die Hand nehmen würde und draufsetzen würde, würde ich zumindest sagen, dass es 17. März das Grand Slam Decider sein wird zwischen England und Irland.
Also England oder Irland wird die Six Nations gewinnen, sagst du?
Ja, mit dem Grand Slam. Also eine von den Mannschaften würde halt einfach alle anderen Mannschaften schlagen.
Das werden wir sehen. In den nächsten Wochen werdet ihr auf meinsportradio.de natürlich hier rüber auch informiert. Wir werden dann die Spiele, die Wochenenden dann immer aufarbeiten hier in der Sportschau auf meinsportradio.de. Das war Donald Peoples mit seiner Vorschau auf die Six Nations 2018, die Europameisterschaft, die inoffizielle Europameisterschaft im Rugby. Danke, Donald.
Danke, Andreas. Bis bald.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.